Ich habe bei der Planung für den letzten Sonntag, für die Predigt mit den Hausaufgaben, einen kleinen Trick angewandt. Ich habe mir gedacht, ich gebe einfach den einen Psalm, der für heute dran ist, in dem Bibelabend, als Hausaufgabe mit auf. Dann können nämlich all diejenigen, die es noch nicht geschafft haben, sich den Psalm durchzulesen und so weiter, heute einfach im Bibelabend sagen, wunderbar, jetzt können wir ihn selber durchgehen. Und ich hatte auch nicht die Zeit, also mache ich genau das, was ich jetzt auch als Hausaufgabe hatte, eben durchlesen und anwenden. Ziehen wir los. Von David, also das Übliche, vom Geliebten, das ist nämlich das ganz Wichtige, wir sind geliebt von Gott. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und ich könnte schon so viel allein schon über diesen Vers erzählen, dass ich den ganzen Bibelabend füllen könnte. Ich versuche es nicht zu tun, aber nur einfach, dass ihr schon mal wisst, es gibt noch viel, viel mehr. Kennt ihr ja schon. Also der Herr, ne? Das ist der Bundesgott, der sich Mose geoffenbart hat, der Gott, der eine Beziehung mit den Menschen haben möchte, der Gott, der gesagt hat, ich will euch erlösen und was alles mit dazu gehört. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Beim Licht gibt es auch wieder ganz, ganz viel. Licht ist ja nicht nur in der Bibel, auch in allen möglichen anderen Kulturen im Gegensatz zur Finsternis. Das Licht ist der Bereich des Guten, die Finsternis ist der Bereich des Bösen. Im Licht, da kann das Gute gut wirken und im Dunkeln kann das Böse gut wirken. Das heißt also, wenn ich im Dunkeln bin, dann kann mir der Teufel auch alles Mögliche tun. Das ist dann zum Beispiel mit, wenn ich war, ob ich wanderte im finsteren Tal, also Tal des Todesschattens, alles dunkel und so weiter. Da kann der Teufel mir richtig viel tun. Aber dann habe ich ja das Licht. Und deswegen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Gott kommt mit seinem Licht hinein in meine Situation, beziehungsweise da, wo ich mich an ihn halte, da habe ich sein Licht. Da ist er mein Licht und da kann der Teufel auch nicht an mich heran. Ich schaffe es tatsächlich allerdings in bestimmten Situationen zu sagen, nee, da will ich doch nicht Gottes Hilfe, da will ich mich auf was anderes verlassen, auf mich selber oder irgendwie, keine Ahnung, dass ich halt dann sage, ich brauche deine Hilfe doch nicht da. Das haben wir an ganz besonderen Stellen auch in der Bibel, also ganz krass ist es bei Israel, die immer wieder gesagt haben, nee, wir wollen uns ja doch die anderen Götter nehmen, weil wer weiß, ob unser Gott das auch wirklich gut kann. Dieser Gott ist ja der Spezialist dafür. Oder sie haben sich gesagt, bei kriegerischen Sachen, wir nehmen lieber Ägypten noch mit dazu. Einfach, um sicher zu gehen. Und Gott sagt ihnen immer wieder, halt, nein, stopp, das macht ihr nicht. Ihr gehört zu mir und ich will euch helfen. Und dann müssen sie halt immer wieder Buße tun, müssen wir auch, und sagen, nein, auch da bist du mein Licht und mein Heil. Heil ist auch wieder dieses Wort Jeshua. Also das, was wir in Jesu Namen haben, weswegen es halt so toll ist, dass Gott diesen Namen ausgesucht hat für seinen Sohn. Rettung, Heil, Heilung, Hilfe, alles Mögliche dazu. Was mir eben dabei wichtig ist und was ich brauche. Und Gott ist das eben für mich. Er ist mein Licht. Er ist der Bereich für mich, bei dem der Teufel mir eigentlich nichts tun kann. Außer ich bewege mich halt aus dem Bereich wieder raus. Und das andere, also ich sage gleich noch was mit dem, dass der Teufel was tun kann, ne? Kommt aber gleich bei dem anderen noch mehr dazu. Deswegen, ne? Und mein Heil, er ist meine Hilfe, meine Rettung und alles Mögliche, was noch dazu gehört. Und Hilfe in allen Situationen, durch alle Situationen und durch aus allen Problemen heraus. Also, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Und das ist nämlich auch so eine der Sachen bei den mit Licht und Dunkelheit. Wir können ganz klar sehen, dort wo Licht und Dunkelheit aufeinander trifft, beziehungsweise dort wo die Dunkelheit halt herrscht. Und da kann ich jetzt tatsächlich, da wir ja offiziell in so einer gespaltenen Gesellschaft leben, ich kann von beiden Spektren her die Nachrichten mal nehmen. Also das, was wir als öffentlichen rechtlichen Sender kennen oder Rundfunk kennen, die dann halt so ganz groß warnen vor der Rechten, die halt größer wird. Und wenn man dann aber mal in das, in Anführungszeichen, rechte Spektrum geht, die sehen sich dann eher als Mitte oft. Also tatsächlich, da muss man dann auch wieder gucken, wie sich die Leute definieren. Die warnen dann zum Beispiel vor Sachen wie der digitale Euro, der kommt und passt auf und alles Mögliche. Und es stimmt tatsächlich, was beide Seiten sagen. Achtung, die wollen euch Angst machen. Machen sie aber damit selber auch. Also die Öffentlich-Rechtlichen machen Angst vor der einen Seite. Die sogenannten Rechten machen halt Angst vor der anderen Seite. Da ist die Dunkelheit drin. Und das ist auch wieder dieses eine, warum ich das gerne sage, die Nachrichten können noch so faktisch korrekt sein, solange sie nicht mit reinbringen, dass Jesus trotzdem auf dem Thron ist und zum Beispiel jetzt das auch mit reinbringen könnten, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Solange lügen sie tatsächlich, selbst wenn alles andere faktisch korrekt ist. Aber es wird halt nicht die ganze Wahrheit gesagt, nämlich, dass Gott mit dabei ist, dass wir uns auf ihn verlassen dürfen und dass er ja für alles eine Lösung hat. Wenn ich aber sage, ne, ich halte mich an Gott, ich halte mich an sein Wort. Also, ne, Jesus sagt ja, ich bin das Licht der Welt und auch von der Bibel heißt es, das Wort Gottes ist Licht, zum Beispiel Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gott gibt uns sein Licht durch sein Wort, durch seinen Sohn. Da brauchen wir uns nicht fürchten. Das, was uns das Wort gibt, also an manchen Stellen kann es einem Angst machen, wenn man nicht weiß, ich stehe auf der richtigen Seite. Aber ansonsten hat Gott uns sein Wort gegeben, damit wir keine Angst haben müssen. Und genau das ist es dann auch hier. Eben, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Ich brauche nicht hören auf diese Seite, ich brauche nicht hören auf die andere Seite. Ich höre auf das, was Gott mir sagt. Kann mir dann tatsächlich sagen, ich brauche mich nicht fürchten. Ganz gleich, ob das jetzt stimmt, dass die Rechten die Macht ergreifen und dann das Land kaputt geht. Ich bin nicht daran gebunden, dass dieses Land bestehen bleibt. Weißt, es klingt nicht so nett. Aber wir sind nicht daran gebunden. Wir haben so oft Politikwechsel erlebt in den letzten Jahrtausenden und die Kirche hat trotzdem bestanden, solange sie sich an Gottes Wort gehalten hat. Und darum dürfen wir das dann auch sagen. Ja, nee, ich hab ihn, und da brauche ich mich nicht fürchten. Und auf der anderen Seite mit dem digitalen Euro oder was auch immer, wenn das auch jetzt stimmt oder auch nicht. Aber selbst dann zu sagen, Gott ist ja mein Versorger. Das gehört ja zu dem, was er als seine Erlösernamen geoffenbart hat. Er ist mein Versorger und er versorgt mich auf irgendeine Art und Weise. Natürlich, wie ich es auch am Sonntag gesagt habe, es ist gut und wichtig, dass auch Christen in der Politik sind, die dann halt auch durch Gebet und alles Mögliche Gottes Leitung dagegen wirken, damit halt auch eine Freiheit bestehen bleiben kann. Aber wenn das dann halt aus irgendwelchen Gründen doch nicht bleibt, brauche ich mich doch nicht fürchten. Das ist das Krasse dabei. Zweiter Teil des Verses. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich mir grauen? Und diese Kraft, das beschreibt auch das, beschreibt die Knochen. Also eine Kraft von innen verborgen, die Stärke, die mich aufrecht hält. Das sieht man ja nicht, was die Knochen sind. Aber die sind verborgen in mir drin. Und so ist Gottes Kraft auch in mir verborgen, dass ich von Tag zu Tag gehen kann, auch wenn ich eigentlich keine Kraft mehr hätte. Und auch das ist er für mich. Nicht einfach nur, er gibt es mir, er ist es für mich. Und darum kann ich dann auch sagen, vor wem sollte mir grauen? Also fürchten und grauen ist ja ähnlich. Und auch im Hebräischen sind das ähnliche Worte. Ich brauche mir keine Angst zu machen. Warum? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wir sollten uns in ihm nicht alles schenken. Yes! So, weiter geht's. Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich doch dennoch mein Herz nicht. Wenn sich ein Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Also, David hat das unter Umständen geschrieben, als er noch Sauls Heerführer war. Vielleicht hat er es auch schon geschrieben, als er König war, wissen wir nicht. Beide Male standen ihm die Heerscharen entgegen. Und beide Male konnte er das genau sagen. Meine Widersacher sollen selber straucheln und fallen. Und jetzt das, was ich vorhin auch schon hatte. Moment mal. Das kann man jetzt aber doch nicht unbedingt so nehmen. Also gerade wenn man die Psalmen doch auch von Jesus her lesen soll, was ist denn mit Jesus passiert? Da kam dieses Ganze her und hat ihn tatsächlich überwältigt. Also in dem Sinne, dass er natürlich sich ergeben hat, aber die haben ihn ans Kreuz gebracht, der ist da jämmerlich verreckt. Ja, da haben die Feinde nach außen hin gewonnen. Aber am dritten Tag ist Jesus wieder auferstanden. Und das, was der Teufel eigentlich nutzen wollte, um den Sohn Gottes zur Strecke zu bringen, das ist ihm am Ende zum Verderben geworden. Also, der Teufel, der Übeltäter, wollte an ihn, um ihn zu verschlingen, also hat es ja auch in gewisser Weise geschafft, hat ihn ja zu Tode gebracht, aber das hat den Teufel alles gekostet. Und nur da, wo er die Gemeinde davon überzeugen kann, dass die Befreiung von irgendeinem Problem nicht ihr Recht sei, nur da schafft er es auch weiter zu regieren. Und den Rest muss er hergeben mit Aufschlag. Und deswegen kann David das eben sagen und darin kann Jesus es sagen, deswegen können wir es auch sagen, wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, also ganz gleich wie viele Feinde dagegen mich sind, mein Herz fürchtet sich dennoch nicht. Das ist dieses Wunderbare, das wir haben können als Christen, dass wir uns komplett an Gott halten, dass wir die Dinge sehen, wie er sie sieht und dass wir dann auch bemerken dürfen, dass er uns zum guten Ziel bringt und dann brauchen wir auch überhaupt nicht fürchten. Also nochmal, ob jetzt die falsche politische Macht erst kommt oder vielleicht auch dran ist schon, ob die Währungen falsch werden oder was auch immer, brauche mich nicht fürchten. Warum? Weil Gott Mittel und Wege hat, mich zu versorgen, die ich überhaupt noch nicht kenne. Dass er plötzlich mir mein Öl vermehrt, wie der Witwe. Dass er das Mehl und das Öl vermehrt, wie bei der anderen Witwe. Irgendwas, Brot vermehren, wie auch immer er das machen will. Er schafft es und seine Gemeinde kann sich auf ihn verlassen. Und darum eben, wenn sich der Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Ich verlasse mich nicht auf mein Geld, ich verlasse mich nicht auf Freunde um mich herum, ich verlasse mich nicht auf weltliche Sachen, ich verlasse mich auf ihn. Denn dann ist er allein mein Gott. Und nicht das, worauf ich mich noch verlasse. Gott darf die anderen Sachen nutzen, ist ihm völlig frei, aber ich bin trotzdem bei ihm auf der Seite. Verlasse mich auf ihn, dass er meine Quelle ist, dass er mich versorgt, ganz gleich, wie er das dann genau machen will. Nächster Vers. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seine Tempel zu betrachten. Also, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne. Jetzt könnte man ja sagen von David, dass er jetzt sagt, dass Gott mir bei meinen Feinden hilft. Sagt er aber nicht. Er könnte auch sagen, ich wünsche mir, dass ich keine Probleme mehr habe, sagt er auch nicht. Er sagt auch nicht, was sein Sohn später sagt, als Gott zu ihm gesagt, bitte von mir, was du willst. Und Salomo sagt dann, ja, gib mir ein verständiges Herz und ein hörendes Herz. Und dann habe ich schon als Kind festgestellt, naja, und am Ende ist Salomo doch von Gott abgewichen. Und dann habe ich mir schon gesagt, ich habe lieber keine Weisheit, dafür bleibe ich aber an Jesus dran. Das ist ja eigentlich auch schon Weisheit. Also das habe ich dann auch schon gemerkt. Das ist eigentlich jetzt viel weiser als was von Salomo. Aber all diese Weisheit, die Salomo hatte, die hat ihm am Ende deswegen nichts gebracht, weil er nicht an Jesus geblieben ist. Also Jesus kannte er nicht, aber er ist nicht an Gott dran geblieben. Und deswegen, ganz wichtig, gucken, wie bleibe ich dran? Und das ist auch das, was David gebetet hat. Nämlich, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang. David möchte bei Jesus bleiben, denn das Haus des Herrn, der Tempel, ist ja ein Bild für Jesus. Ist auch ein Bild für die Gemeinde. Aber all das, was ich damals erzählt habe bei der Stiftshütte, da sind wir en Detail durchgegangen, was die Stiftshütte mit ihren Gerätschaften bedeutet im Blick auf Jesus, was das ganze Tempel bedeutet im Blick auf Jesus, was er auch für uns bedeutet und alles Mögliche. David sagt, ich will im Tempel bleiben, weil da Gott ist. So darf ich sagen, ich will bei Jesus bleiben, weil da Gott für mich da ist. Und dann eben auch mein Leben lang, wirklich bis zum Ende. Und das Leben hört ja nicht auf, wenn wir die Augen zumachen, wenn wir aufhören zu atmen, wenn das Herz aufhört zu schlagen. Sondern es geht weiter. Und dann sagt er, so schauen die schönen Gottesdienste des Herrn. Wörtlich heißt es, die Freundlichkeit des Herrn zu schauen. Warum hat Luther jetzt Gottesdienst übersetzt? Weil ihm etwas klar war, das uns heute nicht mehr unbedingt so klar ist. Nämlich, dass der Gottesdienst uns die Freundlichkeit Gottes zeigt. Also eigentlich eben nicht richtig übersetzt, aber doch wieder richtig übersetzt. Denn wofür ist der Gottesdienst da? Dass wir Gott dienen? Ja, auch, aber vor allem auch, dass Gott uns dient. Wir dienen Gott dadurch, dass wir ihn loben, dass wir ihn anbeten und alles Mögliche. Aber Gott dient uns dadurch, dass er in seinem Wort zu uns kommt. Und ganz besonders auch nochmal, dass er in den Sakramenten zu uns kommt. Also, dass wir taufen und uns dann auch an die Taufe erinnern. Und dass wir das Abendmahl haben. Dadurch dient Gott uns und dadurch schauen wir seine Freundlichkeit. Später in dem Psalm heißt es, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Also ich darf es wirklich sehen, wie freundlich Gott ist. Und das habe ich tatsächlich wunderbar im Gottesdienst. Und auch bei all dem, was David sehen konnte bei den Gottesdiensten damals, eben mit den Opfern, mit dem Waschen im ehernen Meer, wie es dann später bei Salomo heißt, mit dem Räucheropfer. All das gehört zu der Freundlichkeit Gottes. Und das ist ja auch nochmal etwas, hatten wir beim letzten Mal, sich konzentrieren nochmal auf diese Eigenschaften Gottes. Das ist jetzt hier eine wunderbare Sache, die zum Beispiel mitgenommen werden darf, Gottes Freundlichkeit. Wenn ich in diesen Kämpfen bin, dann kann ich mich auf Gottes Freundlichkeit verlassen, weil ich weiß, in dieser Freundlichkeit hilft er mir. Und in dieser Freundlichkeit bringt er mich ans Ziel. Und wenn ich das sehe, dass Gott ja für mich freundlich ist, er ist mir wohlgesonnen, dann weiß ich auch, dass ich mich auf ihn verlassen kann, dass ich mich nicht fürchten muss, ganz gleich, was mir passiert. Denn er deckt mich in seine Hütte zur bösen Zeit und birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Also, Hütte, nicht europäisch denken bitte, mit Hütte im Wald, mit Holz und so weiter. Hütte kann tatsächlich auch ein Zelt bedeuten. Das haben wir deswegen auch hier im zweiten Teil des Verses. David sagt, er deckt mich in seiner Hütte. Von außen kommt der Teufel an, solange ich in Jesus bin. Und er kann mich nicht ergreifen, weil ich in Jesus bin. Jesus hat mich verdeckt. Und dadurch darf ich dann auch wissen, wunderbar, ich bin gerettet durch Jesus. Und der Teufel kann nicht an mich. Nur da, wo ich mich wieder auf mich selber verlasse, beziehungsweise halt nicht auf Gott, sondern auf irgendwelche anderen Sachen, die um mich herum sind, da kann mich der Teufel wieder fangen. Da kann der Teufel an mich heran und da trifft er mich dann auch mit all den Dingen, die er mir ans Leben möchte. Und wenn er könnte, wie er wollte, hätte er mich schon längst umgebracht. Und dann auch noch, er erhöht mich auf einen Felsen. Warum auf einen Felsen? Der Felsen, das ist der feste Grund. Also wie beim Gleichnis vom Hausbau, der Sand und der Felsen sind eigentlich gleich fest, zumindest von außen. Und man muss auch ziemlich rackern, um erstmal auf den Sand zu bauen, weil der so fest ist. Aber sobald der Regen kommt, bleibt es nur auf dem Felsen stehen. Und der Sand spült weg. Und ich glaube sogar wesentlich besser auf einmal, weil da plötzlich noch was drumherum steht. Zumindest wirkt es eher so. Das tut Gott. Er erhöht mich auf einen Felsen, auf einen festen Grund, auf den festen Grund seines Wortes. Auch wenn das Wort manchmal so irrational ist, es ergibt keinen Sinn, aber sein Wort ist das Feste. Sein Name ist der feste Turm, zu dem ich fliehen kann. Ganz gleich, was ich sonst noch habe. Aber der Herr ist eben mein Licht und mein Heil. Er ist der Platz, wo ich mich bergen darf. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt und singen und Lob sagen dem Herrn. Haupt erheben, Kopf hoch, ist aber ist tatsächlich gewissermaßen eine biblische Phrase, aber halt nicht so, wie wir es haben. Ach, Kopf hoch, wird schon wieder. Sondern Kopf hoch bedeutet tatsächlich, guck auf Jesus. Guck auf den, der dich retten kann und der dich retten will. Das Haupt erhebt sich nicht nur, weil er nicht mehr niedergeschlagen ist, sondern weil er sich siegesbewusst ist, weil er weiß, Gott ist ja für mich. Darum erhebt sich das Haupt über die Feinde hinweg. Die Feinde müssen duckmäuserisch vor ihm sein. Und David darf über sie rüberblicken. Er steht über den Dingen. Und darum ist das mir auch immer wieder wichtig, dass ich nochmal dieses aus Epheser 2, Vers 6 habe, dass wir ja in Jesus schon eingesetzt sind im Himmel. Und dieses Wort für eingesetzt heißt tatsächlich sitzen. Wir sitzen jetzt schon im Himmel, auch wenn wir immer noch hier unten auf der Erde sind. Aber wir sitzen im Himmel, wir sind erhöht über alles, wie auch Jesus erhöht ist über alles. Und von der oberen Warte aus ist es wesentlich einfacher zu kämpfen, als wenn man das von unten her versucht. Also, Hohenzollern, die Leute, die von unten rankommen wollten, hatten es wesentlich schwieriger, selbst wenn sie viel, viel mehr waren, als die Leute, die Hohenzollern von oben verteidigen wollten. Und wäre der Wald nicht drumherum wie heute, dann wäre es immer noch, dann wäre es immer noch genauso schwierig. Heute wäre es ein bisschen einfacher wegen der vielen Bäume. Das nächste, dann, ich will Lob opfern. Das ist nämlich auch nochmal so eine Sache. Ganz oft ist Loben ein Opfer, weil ich mich nicht so fühle. Und dabei ist es eigentlich so einfach, ich muss bloß Gott erzählen, wer er ist. Ich lobe ihn für das, was er ist. Danken ist für das, was er tut. Das Schöne ist, tun und danken ist, tun und sein ist bei Gott das Gleiche, weil er mein Erlöser ist und er erlöst. Aber eben Lob opfern ist nicht immer einfach. Das ist wirklich ein Opfer, dass ich sagen muss, ich will jetzt eigentlich meckern. Trotzdem lobe ich Gott. Hat nichts mit Gefühlsduselei zu tun, wie manche dann den Leuten vorwerfen, die halt ihre schönen charismatischen Lieder haben mit lauten Lobpreis und dann, ihr mit eurer Gefühlsduselei. Nein, das ist geistliche Kriegsführung tatsächlich. Ich lobe Gott, auch wenn es mir nicht so geht. Das muss nicht unbedingt so ekstatisch sein. Das reicht auch, wenn ich im Bett liege und eigentlich nichts mehr kann, aber ich erzähle mir trotzdem, was Gott alles Gutes getan hat und was, wie gut er ist und alles Mögliche, wie freundlich er ist, dass ich seine Freundlichkeit sehe. So, das nächste. Noch, und ich will singen. Singen ist ja auch sehr wichtig. Singen muss nicht nur bedeuten, dass ich wirklich drauf los singe. Singen ist tatsächlich auch sprechen. Aber es ist wichtig, dass man bewusst macht. Also, kleinste Stufe ist gewissermaßen, es zu denken. Und dann aber auch klar dran zu bleiben. Die nächste Stufe ist, die Lippen zu bewegen. Selbst wenn das nicht alle um mich herum hören. Dass es nicht alle um mich herum mitkriegen müssen. Dann ist Sprechen, je nach Lautstärke vielleicht sogar, und dann Singen, weil das Singen mich noch viel mehr anstrengt. Dann dürfte ich eigentlich sogar noch tanzen und wippen und so weiter. Das würde mir noch mehr helfen dabei, weil sich dann mein Körper noch mehr damit identifiziert, was ich da gerade sage. Das Lob Gottes. Ich habe nichts dagegen, wenn man in der Kirche einfach nur sitzt und singt. In den anglikanischen Kirchen wird gestanden und gesungen. Aber es ist tatsächlich viel schöner, wenn man noch mehr mit hineinnimmt. Also wenigstens vor und zurück wippen beim Singen. Das hilft schon mal. Wenn man da noch wesentlich besser dran ist und es noch mehr aufnimmt. So, jetzt wäre nach meinem Verständnis am besten eigentlich ein Doppelpunkt. Aber manche sagen, da ist doch eher jetzt ein neuer Abschnitt. Vers 7, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Moment, ja genau, warum sollte das jetzt ein Doppelpunkt sein, wenn doch plötzlich diese Bitte kommt? Weil das Lob Gottes ist. Der Ruf Hosianna heißt ja, Herr hilf, und ist zu Jesu Zeit aber ein Lobruf gewesen. Warum? Weil man ganz klar gesagt hat, wenn wir Gott um Hilfe anrufen, dann loben wir ihn damit, weil wir sagen, ich brauche deine Hilfe, ich brauche nicht die Hilfe der anderen, ich brauche nicht die Hilfe der anderen Götter, der anderen Völker, der Wissenschaften oder der Experten oder was auch immer. Ich brauche deine Hilfe. Und wenn du andere Völker nutzen willst dafür, gerne. Und deswegen, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, ist tatsächlich Lob. David sagt, höre meine Stimme. Sei mir gnädig und erhöre mich. Das ist noch von seiner Warte aus eine Bitte. Wir haben das schon gehabt. Ich meine, es war Psalm 5, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wo wir das dann auch hatten, dass David dann ganz klar gesagt hat, ja, Gott hat mich ja erhört. Konnte er mit dieser Sicherheit sagen, warum? Weil er der Gesalbte Gottes war. Können wir natürlich sagen, ja, super, brauche ich jetzt ja nicht. Du bist ja der Gesalbte, aber ich nicht. Jesus ist ja der Gesalbte, Ja, aber erstens sind wir in Jesus, dem Gesalbten. Und zweitens hat Jesus uns so viele Sachen gegeben, gerade durch Johannes, was es bedeutet, dass wir beten dürfen und dass die Zusage haben, dass er hört. Also wirklich Johannes Evangelium, ab dem Abendmahl, 14, 13 und 14. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Was ihr mich, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, will ich tun. So, dann 15, 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. 15, 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er es euch gebe. 16, Vers 23 und 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Und dann gehen wir noch in den ersten Johannesbrief. Da sagt er in Kapitel 3, Vers 21, 22, ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und dann den Vers zitiere ich ganz oft. 1. Johannes 5, 14 und 15, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Eigentlich sogar, dass wir erhalten haben. Also wir haben es sogar schon in der Hand, wenn wir nach Gottes Willen gebetet haben. Und was ist sein Wille? Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und dieses Wort Hilfe ist auch Rettung, das ist Heilung, das ist Heil, das ist Hilfe in allen Situationen, Hilfe aus allen Situationen, genau das. Also, darum darf David tatsächlich eigentlich sogar sagen, Herr, du hörst meine Stimme, wenn ich rufe, und du bist mir gnädig und du hörst mich. Aber die Bitte ist halt auch sehr gut. Mein Herz hält dir vor, dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Da zitiert David tatsächlich aus der Bibel. Das ist nämlich auch sehr schön, wir dürfen ja die Bibel benutzen, um zu beten, und genau das hier ist das biblische Beispiel dafür, oder eins der biblischen Beispiele. Und ich lese jetzt auch nochmal den Vers, 5. Mose 4, 29. Vorneweg, Mose hat den Israeliten gerade wieder was gegeben, Segen, wenn sie die Gebote halten, Fluch, wenn sie sie nicht halten, das kommt häufiger vor im 5. Buch Mose. Jetzt sind wir hier an dem Punkt, wo sie schon wieder verbannt worden sind, oder sind, wenn sie verbannt sind, weil sie es sicher halten. Wenn du aber dort, wo sie verbannt worden sind, den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Also, David sagt, mein Herz hält dir vor, dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen, und darum suche ich auch Herr, dein Antlitz. Gott versteckt sich nicht, damit wir ihn nicht finden, sondern Gott möchte gefunden werden. Das ist wie mit Ostereiern. Die werden nicht versteckt, damit die Kinder sie nicht finden, sondern die werden versteckt, damit die Kinder sie finden. Und Gott will sich immer wieder finden lassen, und zwar auf eine neue Art und Weise, dass ich zum Beispiel seine Freundlichkeit kennenlerne mir, dass ich seine Güte besser kennenlerne, dass ich seine Liebe besser kennenlerne, dass ich mir auf eine neue Art und Weise bewusst bin, wer Gott für mich ist, weil das mir hilft zu glauben. Wenn ich Gottes Eigenschaften besser kennenlerne, dann kann ich besser glauben. Beziehungsweise, also glauben tue ich immer, aber dann bin ich fest auf ihn gerichtet. Und das nochmal, Gottes Antlitz suchen bedeutet, hatten wir auch beim letzten oder vorletzten Mal, wenn mein Fuß in der Schlinge ist, dass ich zu ihm gucke. Nicht wartend, dass er endlich guckt und dann sagt, oh, du brauchst Hilfe, sondern dass ich zu ihm gucke und sehe, er will mir ja helfen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Das ist jetzt die menschliche Perspektive. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab. Gott, mein Heil. Also, Gott hätte ja jeden Grund, das zu tun. Gerade bei David, der noch nicht in Jesus war. Wenn ich mich abseits von Jesus sehe, hätte Gott jeden Grund. Aber weil ich in Jesus bin, habe ich das Recht darauf, dass Gott sein Antlitz nicht von mir hält, dass er mich nicht verstößt, dass er mich nicht verlässt, dass er die Hand nicht abtut von mir, sondern dass er mir die Hand permanent ausstreckt, dass sein Gesicht permanent auf mich ist. Ich muss nur hinblicken und sagen, ja, ich nehme deine Hilfe. Das Problem ist halt bloß oft, dass ich diese Hilfe nicht sehen will. Louis, warum will ich sie nicht sehen? Weil ich dem Wort Gottes nicht glaube, sondern eher dem glaube, ja, ich muss mir ja selber helfen. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nee, das einzige selber helfen ist, ich rufe Gott um Hilfe. Und ich sage, ich kann's nicht, zeig mir, wie und wo ich zu deiner Hilfe komme. Und dann brauchst du manchmal ein bisschen, hatten wir ja auch schon häufiger, aber es geht dann. Eben auch nochmal, du bist meine Hilfe, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, habe ich nicht mehr geschafft nachzugucken, ob das Ezer ist, also die einfach göttliche Hilfe, die wir dann auch für den Heiligen Geist eher haben, oder Jeshua, was dann für Jesus wäre, aber auf alle Fälle Gott, mein Heil, das ist wieder Gott, das ist wieder Jesus. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Hat verschiedene Varianten, was das heißen könnte. David könnte einfach nur gemeint haben, meine Eltern sind jetzt in Moab. Da hat er sie hingebracht. Ich habe sie jetzt nicht bei mir. Oder er könnte sagen, meine Eltern, die halten nicht zu mir. Die sagen dann jetzt zu mir, oh, bist du dir so sicher, dass das wirklich mit dieser Salbung richtig war? Dass Gott dich zum König haben will? Weil guck dir doch mal an, wie es dir jetzt geht. Das ist ganz oft, wenn man mit den Leuten redet, die das im Glauben halt nicht ergreifen können, das hatte ich ja auch am Sonntag, dass ich lieber mit den politischen Extremen zusammenarbeiten würde, sozusagen für das Geistliche, wenn sie aber das Gleiche glauben können wie ich, dass sie das Gleiche annehmen können für sich, dass Gott da helfen will. Wenn ich das könnte, also wenn ich das weiß, weil die Leute tatsächlich auch an dem Punkt mit glauben, soll sie sagen, okay, das ist das Versprechen, das Gott dir gegeben hat und daran halte ich mit dir fest. Auch wenn ich das Wort selber nicht bekommen habe, aber ich weiß, Gott ist treu und da bleibe ich mit dir. Ich stehe mit dir auf diesem Wort und dann gilt die Zusage Jesu, wo zwei unter euch eins werden auf Erden, was immer sie bitten wollen, das wird ihnen nicht versagt werden von meinem Vater im Himmel und dann ist es wirklich gut, wenn ich auf der Bibel stehe. Denn sonst, wenn ich auch mit anderen übereinstimme über ihr Unheil, kommt das leider auch gerne. Und schließlich könnte David auch gemeint haben, aber der Herr nimmt mich auf, wäre an dieser Stelle jetzt nämlich noch, selbst wenn ich keinen anderen Menschen habe, der glaubt, dass diese Schrift für mich ist, dass dieses Wort Gottes für mich ist, zumindest wenn ich niemanden sehe, weil mir die Leute um mich herum nur Signale geben, nee, brauchst du gar nicht dran festhalten und alles, dann habe ich doch immer noch Gott. Ich habe den Sohn und den Heiligen Geist auf meiner Seite, die mich mitvertreten, Römer 8, vor dem Vater, der aber eigentlich auch nur mir das Beste geben will. Also eigentlich sind alle für mich. Aber ich bin schon mal zu dritt mit Sohn und Heiligen Geist vor dem Vater, der mir auch nur Gutes will. Und das ist eben auch, der Herr nimmt mich auf. Und jetzt noch der dritte Punkt dabei. Davids Vater und Mutter waren nicht immer da. Die sind irgendwann gestorben. Und auch da gilt dann eben, auch wenn mich meine Eltern verlassen, weil sie nicht mehr da sind. Weil ich sie loslassen muss, hoffentlich in Gottes Hand, dass sie auch bei ihm sind, dann darf ich trotzdem immer noch wissen, Gott ist ja bei mir. Er trägt mich durch. Ich habe nicht mehr das, dass ich bei meinen Eltern immer wieder um Rat fragen kann oder was auch immer, aber bei Gott kann ich daran kommen. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Also auch nochmal dieses den Weg weisen. Einfach bei Jesus bleiben, einfach durchs Wort gehen. Gott zeigt mir den Weg. Weg bedeutet nicht einfach nur, wo meine Füße hintreten. Weg bedeutet auch die Methode, weil Methode eben ist der Weg, auf dem man an irgendeinen Punkt kommt. Gott zeigt mir den Weg, wie ich zur Lösung meines Problems komme. Und deswegen auch weise mir, Herr, deinen Weg, leite mich auf ebener Bahn um meine Feinde willen. Eben ist auch wichtig, dass man nicht stolpert. Um der Feinde willen auch nochmal ganz wichtig, dass die sehen, Gott ist mit diesem anderen. Und das dürfen wir auch wollen. Also, dass die Feinde das sagen. Gottes Hilfe ist nicht nur für mich da, dass ich gerettet werde, das ist schon mal sehr gut, ist auch für seine Ehre da, aber es ist sogar dafür da, dass die eigentlich meine Feinde bemerken, was ist denn das eigentlich für ein Gott, dass sie dann auch zu Gott kommen. Denn im Gegensatz zu vielen anderen ist Gott sich überhaupt nicht zu schade, wenn er helfen soll. Er freut sich vielmehr darüber, wenn die Leute sagen, hilf mir, und dann sagt er, liebend gern. Und wenn dann noch mehr Leute bei ihm reinkommen, sagt er, selbstverständlich helfe ich dir. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen auf wider mich und tun mir Unrecht ohne Scheu. Gerade das haben wir bei Jesus gehabt. Jesus, der halt merken musste, dass die falschen Zeugen gegen ihn aufgestanden sind. Und in einer gewissen Weise hat Gott ihn ja preisgegeben, hatten wir schon, aber nicht ultimativ. Der Wille der Feinde war nämlich, der bleibt tot. Aber Jesus ist auferstanden. Und das kommt dann auch im nächsten Vers direkt. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde, die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Also, da kommt wieder das, was David am Anfang des Plans gesagt hat. Zwischendrin war halt so viel gewissermaßen Unsicherheit. Es wirkt zumindest so unsicher. Aber dass David doch sagen kann, nein, ich glaube das. Glauben ist im Hebräischen fest sein, also wie eine Säule, auf die man sich aufstützen kann. Im Griechischen ist Glauben überzeugt sein von einer Sache, aber nicht durch Fakten überzeugt, also nichts Intellektuelles, sondern im Herzen überzeugt. Also der Mann kann seiner Frau noch so oft sagen, dass er sie liebt, wenn sie sich nicht im Herzen davon überzeugen lässt, dann wird sie immer das anzweifeln. Man kann der Mann ihr auch noch so viele Fakten bieten. Funktioniert dann trotzdem nicht. Aber Glauben ist dann tatsächlich, also die Frau muss sich das mitunter einfach selber noch sagen. Nein, mein Mann liebt mich. Sagt er mir immer wieder, zeigt er mir auch immer wieder, er liebt mich. Und dann setzt es sich. Und auch beim Wort Gottes. Ja, nein, also hier eben auch, ich glaube doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Also sehen, tatsächlich ganz wichtig, nicht von ferne sehen, sehen. Zum Angucken, fast zum Anfassen, eigentlich wirklich zum Anfassen. Ich darf sehen, dass Gott gut ist. Und dass er gut ist, das zeigt sich darin, dass er mir hilft. Ich werde sehen, die Güte des Herrn schmecket und sehet, wie freundlich und auch wie gut der Herr ist. Wohl dem, der ihn vertraut. Ich werde sehen, die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Das Land der Lebendigen ist aus Davids Sicht das Diesseits. Wir können jetzt als Christen tatsächlich sagen, eigentlich sind wir erst richtig lebendig, wenn wir in der Ewigkeit sind. Und von daher kann man, also auch gerade bei den Dingen, bei denen ich halt dann doch nicht glaube, dass Gott mir helfen will oder was auch immer, ich sehe es dann doch in der Ewigkeit am Ende, dass er mir hilft und alles. Aber David spricht hier vom Diesseits, von dieser Welt, wo ich hier mit den Menschen unterwegs bin, wo ich halt noch nicht in meinem verklärten Leib bin, da werde ich die Güte des Herrn sehen, seine Hilfe, dass er tatsächlich gut ist, dass er mir helfen will und alles Mögliche dazu. Ich werde sehen die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Also im Hier und Jetzt werde ich das sehen. Das glaube ich. Davon bin ich so überzeugt, da können mir die Fakten auch noch sonst was anderes sagen. Also es gibt ja diesen Spruch, ich habe mir meine Meinung gebildet, verwirr mich nicht durch Fakten. Ist tatsächlich auch ein guter Spruch für Christen, nämlich meine Meinung ist das, was das Wort Gottes mir sagt, und da kann mir die Welt doch alles drum herum hauen. Am Ende muss ich die Welt Gott anpassen und nicht umgekehrt. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Harren bedeutet dieses Aushalten, das Festhalten, das Ausblicken. Also nochmal wie mein Beispiel vom vorletzten Mal. Oma und Opa rufen an, sagen, wir fahren jetzt los. Mama sagt dem Kind, Oma und Opa kommen. Kind setzt sich ans Fenster, guckt auf die Straße, auch wenn es noch eine Stunde dauert. Das Kind wartet auf die Großeltern, es hofft auf die Großeltern. Nicht mit einem, ach, ob die jetzt kommen, sondern, ja, sie kommen, sie haben es ja versprochen. Hoffen bedeutet, ich darf mir schon ausmalen, was ich denn mit den Dingen mache, die Gott mir geben will. Gott hat immer noch seine Möglichkeiten, es zu übertreffen und so weiter. Also, aber trotzdem, ich darf mir das schon mal ausmalen. So ähnlich wie ich mir beim Sorgen ausmalen kann, was alles schlimm passiert, darf ich dann viel mehr auf dem Wort Gottes stehen und sagen, das male ich mir jetzt aus, das Positive. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt, also unverrücklich, sei stark da drin und harre des Herrn. Habe ich meine Predigt zugehalten, da kann man noch mehr davon hören. Ich will noch in Vers Psalm 28, einfach weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Nochmal von David, also vom Liebling. Wenn ich zu dir rufe, o Herr, mein Fels, so schweige doch nicht. Jetzt sind wir gewissermaßen eigentlich wieder mitten in Psalm 27. Aber ist doch nochmal gut, das auch nochmal drin zu haben. Dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren. Da haben wir wieder auch den Kontrast zu Vers 13. David will nicht gleich werden denen in die Grube fahren, sondern er will ja der sein, der die Güte des Herrn sieht im Lande der Lebendigen. Dieser Widerspruch dabei. Er will nicht zu den anderen gehören und muss das eben Gott wieder sagen. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Tempel. Das ist doch mal was sehr Schönes, mit dem Hände aufheben zum Tempel. Das haben wir eigentlich erst richtig bei Salomo, aber er hat das Prinzip von seinem Vater halt mit übernommen. Hände aufheben. Salomo betet in 1. Könige 8, dieses lange Gebet. Und er sagt dann ganz viel, wenn jetzt Leute hier und da sind und beten, und ihre Hände aufheben zum Heiligtum, immer dieses Drehen zum Heiligtum, Kehren zum Heiligtum, die Hände in die Richtung aufheben. Warum? Wie ein kleines Kind sich hochstreckt zur Mama, Arm. Dass ich die Hilfe von Gott erwarte. Wenn ich also höre, wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Tempel. Und da war dann eben auch nochmal, Salomo betet das nur, bitte sei doch so, Gott bestätigt es auch hinterher. Da kommt auch natürlich dieser berühmte Vers, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist und so weiter, den kann ich gerade nicht mehr auswendig, 2. Chronik 7, Vers 14. Also, ist ja der Chronikbericht dann, aber da kommt das gleiche Gebet drin vor. Und dann, aber eben auch nochmal diese Zuversicht, die wir ja haben. Nochmal, das, was ich alles da vorhin aus Johannes zitiert habe und aus 1. Johannes, genau das gehört dazu. Ich strecke mich aus, ich richte mich aus zu Jesus, in seinem Namen bete ich und weiß dann, dann werde ich erhört, weil es nach seinem Willen ist, dass er mich rettet. Raffe mich nicht hin mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die freundlich reden ihrem Nächsten und haben Böses im Herzen. Also, auch nochmal, David sagt, eigentlich sollte ich ja, weil ich ja auch doch böse bin und so weiter, aber nein, ich bin ja nicht Teil der Gottlosen. Eben, David eigentlich schon, weil eben er auch, ist auch ein Sünder. Gucken wir von Jesus her, der konnte das wirklich sagen und wir könnten dann auch nochmal sagen, ja guck mal, der ist auch am Kreuz gestorben, aber auch da wieder, er ist nicht komplett hinweggerafft worden, sondern zwar einmal ausgelöscht, aber dann wieder gekommen durch die Auferstehung. Mit wem? Mit den Gottlosen. Die Gottlosen sind diejenigen, die ihren eigenen Weg haben wollen. Und den Übeltätern, das sind halt diejenigen, die das Nicht-Gute tun. Alles Nicht-Gute ist das, was nicht Gottes Willen und Wesen entspricht. Die freundlich reden ihrem Nächsten, aber halt nur dem anderen und haben Böses im Herzen. Da sind dann eigentlich wieder alle von uns mit drin. Deswegen brauchen wir das, dass Jesus uns jeden Tag wieder erneuert und dass wir jeden Tag wieder aufs Neue verleugnen und so weiter. Und dann zu sagen, nein, Jesus soll in mir regieren. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach ihren bösen Taten, gib ihnen nach den Werken ihrer Hände, vergilt ihnen, was sie verdienen. Auch da wieder könnte man dann sagen, ja, Moment mal, David, du verdienst das doch auch. Ja. Ja, also gerade wenn man sich jetzt anguckt, David und Bathseba oder alles mögliche, David, du bist doch genauso schuldig, du müsstest doch auch alles heimbezahlt bekommen. Da kommt Gottes Gnade ins Spiel. Gottes Gnade ist nicht auszuspielen gegen seine Gerechtigkeit, sondern da ist es, dass Gott sich ja selber in Jesus hineingestellt hat und gesagt hat, ich nehme jetzt diese Strafe auf mich, die ihr verdient hättet. Ich nehme das, damit ich bekomme, was ihr verdient und damit ihr dann bekommt, was ich verdient habe. Das ist Gottes Gerechtigkeit in seiner Gnade. Wir sind in Vers 5. Denn sie wollen nicht achten auf das Tun des Herrn, noch auf die Werke seiner Hände. Was ist das Tun des Herrn? Gucken wir uns einfach mal Jesus an. Was hat der alles gemacht? Hat gepredigt. Also, hat gelehrt und gepredigt. Lehren bedeutet Grundsätze hinlegen. Predigen bedeutet das Ganze sozusagen proklamieren über den Leuten. Und er hat die Leute geheilt. Er hat das, was er in der Lehre und der Predigt gesagt hat, umgesetzt in die Tat. Also, Kranke geheilt, auf alle möglichen Weisen. Übrigens, wenn, also, das Heilen Das griechische Wort heißt Therapeuo. Das bedeutet tatsächlich auch, dass es einen längeren Prozess manchmal bedeuten kann. Also nicht einfach bloß, wie wir uns das immer nur vorstellen, Jesus legt die Hand drauf, zack, fertig, läuft los. Sondern manchmal musste die Hand auch länger drauflegen. Manchmal hat es auch ein bisschen gedauert hinten dran. Aber die Leute sind gesund geworden. Und das ist auch nochmal wichtig eben, wenn wir für jemanden beten, dass wir dem ganz klar sagen, da ist jetzt was in Gang gesetzt. Und nicht, dass der andere jetzt sagen muss, da ist nichts passiert, hat nichts gebracht, dann kommt der Unglaube nämlich ins Spiel und dann hat der Teufel leichtes Spiel und sagt, nee, Gottes Wort gilt dir ja gar nicht. Also die Werke, auch also Wunderheilungen, die Speisung der 5000, Laufen auf dem Wasser, Sturmstillen und alles mögliche sind seine Werke. Es ist das Tun des Herrn. Und die Werke seiner Hände, auch nochmal da eben Hände auflegen, Brot zerteilen oder eben ganz ultimativ am Kreuz zu hängen. Das Werk seiner Hände. Und was tun sie? Sie achten nicht auf das Tun des Herrn, noch auf die Werke der Hände. Ich bin da ein Gottloser, wo ich nicht darauf gucke, was tut denn Jesus bei den Menschen, was hat er schon getan, was will er auch in meinem Leben tun und vor allem, was ist das Werk seiner Hände, was er am Kreuz für mich getan hat. Wo ich das in meinem Leben außer Acht lasse. Nicht nur bei der Erlösung für die Ewigkeit, sondern auch für alle anderen Bereiche meines Lebens. Dass ich eben sagen kann, mein Problem ist vom Baum der Erkenntnis im Paradies und die Lösung ist vom Baum des Kreuzes auf Gethsemane. Und dass ich das gegenüberhalten kann und sagen kann, okay, das Werk der Hände Jesu hilft auch in meiner Situation. Ich muss bloß noch rausfinden, wie. Und dabei hilft er aber auch gern. Wo ich darauf nicht achte, bin ich aber ein Gottloser. Wo ich aber darauf achte, bin ich halt kein Gottloser. Darum wird er sie niederreißen und nicht wieder aufbauen. Wo ich mich selber nicht auf Jesus verlasse, da muss er mich auch niederreißen. Da muss er sagen, tut mir leid, ich hätte dir so gerne noch geholfen dabei, aber weil du dich nicht auf mich verlässt, sondern auf anderes, darum kommt dieser Punkt in deinem Leben jetzt weg. Und wird nicht wieder aufgebaut. Da gibt's zum Glück noch Gnade, dass Gott dann mir doch sagt, ja, ich gebe es dir doch wieder. Aber das ist halt dann doch nochmal. Also lieber dranbleiben und gucken, ja, ich will das auf alle Fälle. Ich nehme deine Hilfe in jedem Bereich meines Lebens an. Vor allem auf die Art und Weise, wie du es willst von mir. Und dass ich meine Hilfe nicht erwarte von Ärzten, Bankiers, was auch immer. Gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Also, da kommt wieder diese Gewissheit hinein, die David hat, die wir ja auch schon hatten. David kann sagen, Gott hat mich erhört. Warum? Weil er gewusst hat, ich bete ja nach seinem Willen. Ich bin der Gesalbte, ich bete nach dem Willen Gottes und darum gehört mir das alles. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Stärke ist tatsächlich jetzt, also ist auch nochmal das Innere, die innere Stärke und mein Schild ist das, was ich von außen habe. Ich bin in Jesus und Jesus ist in mir. In mir wirkt Jesus die Kraft und ich in Jesus, er wirkt das Ganze auch nochmal. Also da kann der Teufel nicht an mich ran. Er ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Hoffen bedeutet, ich male mir das Ganze aus, ich nehme Gottes Wort für mich in Anspruch und mir ist geholfen, das ist die Sprache des Glaubens, ich habe das schon erhalten, worum ich gebeten habe. Und jetzt geht's bloß doch darum, wie Gott mir helfen will, dass ich das auch in den Händen halte. Und das ist das Schöne im Glauben, eben zu sagen, Gott hat mir schon geholfen. Also eins meiner liebsten Beispiele ist eben mit Hiskia, der dem Volk sagt, in 2. Chronik 32, Vers 7 und 8, dass Gott ja bei uns ist, Gott ist größer als die anderen. Und damit hat er den Sieg schon in der Tasche, auch wenn zwischendurch nochmal die Anfechtung kommt mit Rabschake und allem. Aber dann am Ende wird das Heer geschlagen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Also, mein Herz ist fröhlich. Zeigt sich nicht unbedingt immer, aber dadurch, dass ich mir das mehr und mehr bewusst mache, dass ich mich zum Beispiel auch so, wie jetzt hier, darin hineinrede, dass ich anderen davon erzähle, dass ich mir selbst davon erzähle, das macht mein Herz fröhlich. Und dann weiß ich, mir ist geholfen. Und ich will ihm danken mit meinem Lied, nochmal, Lied muss nicht unbedingt nur gesungen sein, kann auch gesprochen sein. Ich kann die Psalmen ja auch reden. Die Psalmen waren auch mitunter einfach bloß mit musikalischer Begleitung. Man hat dazu geredet. Aber mein Lied ist für ihn da. Der Herr ist seines Volkes Stärke, Hilfe und Stärke für seinen Gesalbten. Also auch da nochmal, Gott hilft wem? Seinem Volk. Wir sind sein Volk. Hilfe und Stärke für seinen Gesalbten, für Jesus, zu dem wir ja gehören. Hilf deinem Volk und segne, Herr, dein Erbe und weide und trage sie ewiglich. Das ist übrigens, diese letzten zwei Verse finden wir in einem ganz berühmten alten Kirchenlied wieder, in Herr, großer Gott, wir loben dich. Da heißt es in der letzten Strophe, nimm dein Volk mit Gnaden an, segne, hilf uns, segne, Herr, dein Erbe, leite es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe, führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit. Das haben wir da. Gott soll sein Volk, seinem Volk helfen, da gehört auch wieder all das mit Hilfe hinein, ne? Und sein Volk segnen. Segnen bedeutet, er gibt ihnen die Kraft, dass sie größer werden, dass es ihnen gut geht. Also segnen eben, wie damals der Segen im Paradies, werdet erstmal mehr, nehmt zu in allen guten Dingen, also in der Familie, tatsächlich auch im Reichtum, im Wohlstand. Alles halt so, dass es nicht unabhängig macht von Gott, sondern dass man immer noch weiß, ich habe es ja von Gott. In der Gesundheit, in allem, auch geistiger Verständnis und allem, nehmt zu. Gott möchte, dass wir zunehmen, auch wenn es ja heißt, er soll zunehmen, ich aber soll abnehmen. Das bedeutet nur, ich als Mensch in meinem alten Menschen soll abnehmen. Aber im neuen Menschen soll ich zunehmen, was das Zeug hält. Und dann gehört alles an Segen mit dazu. Dann trägt, er weidet mich, wie der gute Hirte, gibt mir all das, was ich brauche und trägt mich ewiglich. Dass ich selber weiß, ich bin getragen durch alle Situationen hindurch. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du hilfst. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen und dass du uns dein Wort mehr und mehr aufschließt, dass wir Dinge mitnehmen dürfen für den Kampf, wie auch immer es weiter aussehen mag. Du hilfst uns, du hast uns schon geholfen und den Sieg werden wir am Ende sehen. Amen.